Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Männer, die weinen. Ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen. Es ist ein grauer, leicht verregneter Samstag hier in Berlin. Es ist Zeit für eine weitere Folge. Es ist aber ein guter Tag, wie ich finde, es ist ein guter Tag zum Podcast aufnehmen. Ein guter Tag für Folge. Weiß ich nicht, wie viele Folgen wir jetzt mittlerweile 19. haben. 19, meine Güte. Gestern war ein fantastischer NBA-Abend. Zion Williamson hat den Philadelphia 76ers 37 Punkte, 15 Rebounds und 8 Assists durch die Rinse geklatscht. Das war ein wunderbarer Morgen, bei dem ich aufgewacht bin, das nachgelesen habe. Ich bin guter Dinge und hoffentlich auch guter Dinge ist der mir virtuell gegenüber sitzende Felix. Hallo Felix.
Ja, grüß dich, Konsti. Was eine energetische Anmoderation. ja, hier ist nicht regnerisch, hier ist einfach nur kalt und grau. Aber vor meinem Fenster blüht mein Baum. Ich wollte gerade sagen, was für einer, aber das wäre gelogen. Ich müsste das raten und ich weiß es nicht.
Es blüht ein Baum. Das könnte
und ein Busch. Der Baum ist grün und der Busch ist gelb. Also
könnte eine schöne Gedichteinleitung. Es blüht ein Baum, Pause, und ein Busch.
Es blüht ein Baum vor meinem Fenster und macht mich glücklich wie Gespenster.
Ich wollte auch Gespenster reimen, weil nichts anderes auf Fenster endet.
Auf Fenster reimt sich nicht so viel. Ja, ich bin ja, vor
allem schreibt uns eure besten Arbeiten. Reime auf Fenster bitte in die Kommentare zu dieser Folge. Das ist das, was wir aus dieser Folge mitnehmen möchten. Ja, Felix, aber wie geht es dir denn? Wir möchten uns ja immer ehrlich fragen, wie es uns geht.
Ich bin gestresst, aber es ist nicht so schlimm. Ich kann in letzter Zeit sehr schlecht schlafen, also beziehungsweise ich schlafe super schlecht ein. Das ist einfach, ich liege im Bett und denke mir so, oh, jetzt einschlafen. Dann bin ich so,
boah, jetzt einschlafen, das wäre richtig nice.
Ja, und es geht einfach nicht. Und das macht mich ehrlich gesagt ab und zu ein bisschen fertig, weil ich dann da so sitze und irgendwie, also tagsüber geht es mir gut, ja, und abends im Bett fühle ich mich dann halt immer irgendwie scheiße. Das ist, ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe keine Ahnung, es ist einfach so.
Merkwürdig.
Ja, super merkwürdig.
Und also ich habe gehört, es geht in letzter Zeit vielen Menschen so, auch sogar Menschen auf Instagram, denen ich folge, so mit Reichweite und Followern posten, so, hat so schlecht eingeschlafen,
Merkwürdig.
Habt ihr auch so einen Schwachsinn geträumt, vielleicht geht etwas um, vielleicht liegt eine Dunstglocke über Deutschland. Ja. Man könnte meinen, dass wir gerade in der Pandemie versagen, vielleicht belastet uns das alle ja so ein bisschen.
Das kann alles sein, ja. Na, abgesehen davon bin ich ein bisschen im Stress, weil ich mein Research Proposal für eine Bewerbung auf eine PhD-Stelle nochmal umschreiben muss. Das ergibt Sinn, das ist gut so. Es ist nur gleichzeitig auch anstrengend. Um dem ein bisschen Kontext zu geben, ein Research Proposal ist genau das, was es auf Englisch auch schon sagt, behauptet zu sein. Man schreibt halt einen sogenannten Forschungsvorschlag effektiv, wenn man es mal übersetzt. Das ist oft für diese PhD-Stellen, also für diese Doktorandenstellen wichtig, dass man denen halt einen Vorschlag macht. Guten Tag, das ist mein Projekt, das würde ich gerne erforschen. So und so lange, denke ich, wird es dauern. Das sind meine Theorien, das sind meine Hypothesen. Also effektiv gehst du halt hin und sagst, guten Tag, das ist, was ich erforschen will. Davon gehe ich aus, dass die Ergebnisse sind. Deswegen ist das relevant und die Leute würde ich gerne benutzen. Stellt mich ein.
Also willst Leute benutzen?
Ja, okay, deren Werk würde ich gerne benutzen. Ich habe hier eine Liste von Leuten aufgeschrieben, die ich gerne hätte, dass sie für mich meine Arbeit machen. ach ja, das wäre alles sehr einfach. Ja, und deswegen musste ich mich nochmal ein neues Thema einlesen. Aber großer Shoutout an Professor Roland Scheel von der Skandinavistik in Göttingen. Der hat sich mit mir zusammengesetzt und hat mir sehr schnell sehr gut geholfen bei der Erfindung eines neuen Themas. Und
Ehren Roland.
Ja, aber wirklich ganz, ganz lieber, ganz großartiger Typ, ungeschlagener Akademiker und mit einem Kleidungsstil, den ich, der läuft halt meistens im Dreiteiler rum. Ich finde das schon immer sehr beeindruckend.
Sehr schön. Ja. Geängstigt oder geweint in letzter Zeit?
Ich sag's, wie es ist, ne? Ich bin so gestresst, ich habe keine Zeit zum Weinen. Ich habe halt, also es ist einfach, ich schlafe schlecht, ich stehe auf und bin dann erstmal immer ein bisschen, weil ich mir so denke, jetzt hast du so lange geschlafen wieder, jetzt, weil aufstehen ist scheiße, einschlafen ist scheiße, aber aufstehen ist genauso scheiße, großartig. Und so geht's dann halt irgendwie von einem zum nächsten und irgendwas. Und dann fange ich an zu arbeiten, dann arbeite ich. Und,
aber macht dir der Arbeitsstress Angst?
Nee, so gar nicht.
Phasen, es ist, du das Gefühl hast, dem nicht gerecht werden zu können?
Es ist
so, als wärst du in Control?
Es ist so ein bisschen, ich bin halt tatsächlich in Control. Ich glaube, es ist auch dieser Stress, also nicht unbedingt Eustress, weil ich bin nicht happy deswegen oder ja. Sowas. Aber es ist halt trotzdem so Stress, den ich gut benutzen kann, weil ich sitze halt hier und denke mir so, ja, ich habe viel zu tun. Aber heute habe ich halt auch tatsächlich angefangen zu schreiben. Die letzten Tage habe ich halt vor allem gelesen. Und ich finde, das Problem an akademischem Lesen ist, klar, du machst die Notizen und irgendwie und highlightest Sachen und sowas. Aber es fühlt sich halt oft nicht an wie richtige Arbeit, obwohl du natürlich Stunden dafür brauchst. Und das ist
auch. Ja, das ist wie JournalistInnen, die sich Videos reinziehen müssen für Recherche und dann so auf YouTube rumklicken. Habe ich auch schon mal in einer sozialen Einrichtung machen müssen, weil ich für Videospiele recherchiert habe und war dann so, das ist keine Arbeit, was ich hier tue. Aber ich musste mir Let's Plays angucken, weil wir das nicht also selber spielen konnten. So. War super lustig.
Ja. Merkwürdig. Aber also sonst insgesamt.
Apropos Lesen, ja. Überleitung. Ich reiße mal das Zepter des Gesprächs an mich. Das und,
ist auch schön.
Knalle hier, leider für euch nicht sichtbar, einen riesigen Stapel, man hört es, Bücher auf den Tisch. Ich war vor einer Stunde ungefähr, vor zwei Stunden, mit meiner Freundin in Berlin-Kreuzberg shoppen. Und was macht man ohne negativen Corona-Test beim Shoppen? Man geht in Bücherläden, so wie sich das gehört. Und habe ein paar, ich habe es auch schon auf Instagram gepostet, ein paar Wälzer zum Thema Männlichkeit und so genau unser Thema gekauft. Ich lese einfach mal vor, was ich jetzt habe. Ich habe gekauft Politische Männlichkeit, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen von Susanne Kaiser. Dann habe ich gekauft vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, kritische Reflexionen von Männlichkeiten von Blue Dopp und Daniel Holtermann. Dann habe ich gekauft Neue rechte Männlichkeit, Antifeminismus, Homosexualität und Politik des Jack Donovan von Simon Wolpers und letztendlich das Shoutout an dieser Stelle, Boykott-Magazin mit der wunderbaren Unterschrift oder dem Untertitel Es gibt Männer, was tun? Das Magazin für die kritische Auseinandersetzung und Männlichkeiten aus profeministischen Perspektiven. Ah, fragile Erektion, problematisch ist das Problem. Was meint Männlichkeit? Virile Vollpfosten, Argumente gegen Antifeministen. Ah, das wird nett. Und dann habe ich noch gekauft Influencer, die Ideologie der Werbekörper von den politologischen Kommentatoren Ole, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Nimoen und Wolfgang M. Schmidt zu finden auf dem Kanal Junge Naiv. Wer sich ein bisschen für Politik interessiert und da auf YouTube unterwegs ist, kennt die. Und das können wir alles verwerten für unseren Podcast. Ist das nicht schön?
Ja, großartig.
Ja, kauft lesen. kauft lesen, kauft Bücher.
Kauft lesen.
Kauft lesen. Kauft was zum Lesen, kauft Lesestoff. Ja, deshalb geht es mir sehr gut, auch wenn Felix mich das jetzt noch nicht gefragt hat, aber ich bin noch so
beruhigt. Ich wollte gerade, aber du machst das gut alleine gerade.
Genau, ich weiß, dass du da woke genug warst, aber ich habe das Zepter jetzt einfach an mich gerissen, weil die Chance zur Überleitung so gut war und von Markus Lanz, das hat jemand bei Männerkitsch Podcast gesagt, von Markus Lanz haben wir gelernt, Überleitung auf jeden Preis, egal wie, um jeden Preis, egal wie dünn auch das Thema ist, dass sich überzuleiten lohnt. Wir machen das einfach.
Von Markus Lanz haben wir gelernt, einfach mal Leuten ins Wort fallen. Das kann schon nicht schief gehen. Das ist schon.
Aber das ist auch seit Jahren so. Jetzt hat sich diese tolle Virologin, ich glaube Melanie Brinkmann heißt sie.
Ja, ganz genau.
Jetzt endlich mal getraut, also nicht, dass sie sich endlich mal getraut, sondern sie war diejenige, die jetzt auffällig gesagt hat, ich rede gerade. Ne? Und seit Jahren kommentieren die Leute auch auf YouTube, ey, der Lanz, der soll die Leute doch endlich mal ausreden lassen. Der soll die Leute doch endlich mal ausreden lassen.
Aber ich finde,
jetzt setzt sich eine Frau durch und sagt dem, jetzt halt's Maul, ich rede, so ungefähr, sinngemäß. Und jetzt wird die angefeindet auch, ne? Wo ich mir so dachte, Leute, ihr beschwert euch seit Jahren, dass der Lanz die Leute nicht ausreden lässt. Aber egal, ich möchte zurückführen. Ich bin bücher-euphorisch. Kennst du das, wenn du so neues, frisches Buch gekauft hast und das fühlt sich noch so neu an und hat noch keine Eselsohren und das ist schön. Deshalb bin ich auch ein Gegner der E-Books. Es wäre einfach nicht das gleiche Glücksgefühl, so eine PDF-Datei im Endeffekt zu öffnen. Ist gar keine PDF-Datei, aber halt dieses digitale Format zu öffnen. Das ist einfach wunderschön.
Ich habe lange schon keine neuen Bücher mehr gekauft, Konzi. Also ich habe einfach dadurch, dass ich so viel akademisch lese, ich habe kein Interesse mehr an Belletristik. Und ich habe auch keinen, also das ist so, wenn ich was lese, dann sind es irgendwelche wissenschaftlichen Texte mittlerweile. Das macht mir auch Spaß, aber auf was, auf einer anderen Ebene. Aber so wirklich lesen für mich mache ich schon länger nicht mehr. Dafür muss ich halt einfach für meine Arbeit zu viel oder für meine Forschung auch zu viel lesen. Da bleibt nicht so viel über. Das ist einfach
leider. Schreibt Felix mal euer Mitleid in die Kommentare, dass der arme Boy nicht mehr lesen tut. Traurig, das tut mir sehr leid.
Ja. Kein Boy. möchte ich kurz dazufügen. Aber ja.
Im non-genderspezifischen Sinne.
Okay.
Mit I.
Ah. Oh, ja, na dann.
Boi?
Boi?
Boah, boah. Genau. Auf jeden Fall können wir so guter Stimmung mit dem Podcast fortfahren. Und heute reden wir über Nice Guys. Mm. Und Nice Guys ist ein bisschen zugeschnitten auf Männer, weil es einfach als Trope, als Klischee, als Entwurf einer Persönlichkeit viel häufiger auf Cis-Männer zutrifft. Aber natürlich ist, das habe ich auch in einem Video, das ich dafür zur Recherche angeguckt habe, so gehört, es ist eigentlich geschlechtsunabhängig als Stereotyp zu sehen.
Ja.
Also es könnte auch, eine Frau kann auch ein nice guy sein. Also wenn du sagst, hey guy, hey guys, das ist ja auch eigentlich so, hey Leute, ne? Und deshalb, also ein netter Leut.
Da gibt es so viele Diskussionen über, ob guys jetzt geschlechtsneutral ist oder nicht.
Also ich möchte es, aber ich möchte es auf jeden Fall als Entwurf so formulieren.
Definitiv nice guys ist, das nice guy Problem ist kein rein männliches Problem.
Aber überwiegend,
ein überwiegend männliches Problem.
Ja, wir haben in der letzten Folge über Bad Boys gesprochen. Auch das etwas, was eigentlich fast exklusiv männlich ist. Und das genaue Gegenteil von den in Anführungszeichen Arschlöchern und den bösen, frauenverachtenden Männern, gerade so innerhalb von Männern, wenn sie miteinander reden, ist der nette Typ. Und heute wollen wir uns so ein bisschen mit diesem netten Typen auseinandersetzen. Und uns fragen, was ist das überhaupt? Und warum ist das vielleicht gar nicht so nett, wie es auf den ersten Blick scheint? Und warum können wir diese Art Charakterentwurf vielleicht genauso wenig gebrauchen wie den Bad Boy als Verhaltensnorm gerade für Cis-Männer? Ja, Felix, warst du eher Bad Boy in deinem Versuch oder warst du eher Nice Guy? Oder hast du beides mal probiert?
Ja, pass auf, das ist ja das Bescheuerte, ne? Ich glaube, das ist aber gar nicht so untypisch für viele Menschen und für viele männlich identifizierende Menschen, die in ihrer Pubertät irgendwie versuchen, so ihren eigenen Style so zu entdecken. Da ist es, glaube ich, nicht untypisch, dass man so ein bisschen verschiedene Ansätze durchgeht. Und wir haben ja letztes Mal, als wir uns über Bad Boys unterhalten haben, auch durchaus festgehalten, dass ich wohl definitiv so, also ich kann das für mich sagen, du sprichst für dich dann, durchaus Bad Boy-Tendenzen hatte. Auch, wo ich dann halt auch einfach so unterwegs war und war so, jetzt strahle ich mal Coolness aus und irgendwie. Gleichzeitig habe ich aber auch irgendwann auch dieses Nice-Guy-Ding für mich in Anspruch genommen, wo es dann, ja, im Vergleich zu den anderen Kerlen bin ich ja ein ganz Lieber.
Genau, ich bin nicht so ein Mann. Not all men und so.
Ja, also nicht mal unbedingt das auch, aber halt tatsächlich so dieses, ja, ich fühle mich da ja auch und ich bin ja auch ein zerebraler Mensch, so mit Kopf. Ja, ich denke ja auch und ich bin ja intelligent, ja, und ich kann mir das auch anhören, ja. So dieses, das ist immer schwierig. Das ist immer schwierig, weil das auch,
also
im Grunde ist da viel auch sehr manipulativ, ne? Aber wie war es denn bei dir?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der Recherche zu dieser Folge war das für mich ein sehr, ja, auch emotionales Thema, weil ich mich total gut rückblickend mit diesem Nice-Guy-Klischee und dieser Nice-Guy-Wahrnehmung von mir selbst identifizieren konnte. Wenn wir von Nice-Guys sprechen, dann ist es erstmal ein sehr breiter Begriff, dem viele Eigenschaften zugerechnet werden können. Ich denke auch nicht, dass es so den Nice-Guy gibt als Stereotyp-Mann, sondern dass es einfach so eine Reihe von Verhaltensmustern ist, die wir bei unterschiedlichen Menschen und gerade Cis-Männern häufig beobachten können. Wenn wir auf der einen Seite so diese selbstbewussten Bad-Boy-Arschlöcher-Klischees haben, dann ist das, was dem gegenteilig oft entgegensteht, eben der nette Typ, der so ein bisschen verkopft ist, so ein bisschen nicht seinen Gefühlen folgen kann, weniger Selbstvertrauen und auch viel, viel in seiner Fantasie lebt. Also die sich unsterblich in wahrscheinlich auch meistens dann Frauen verlieben und aber nichts tun oder wenig tun oder sich dem annähern, indem sie besonders nett sind, indem sie den sozialen Normen von Höflichkeit und Romantik und Aufmerksamkeit meinen zu entsprechen, ne, und sich so dann einer Frau nähern und dann über diese Nettigkeitsschiene versuchen, romantischen oder sexuellen Erfolg zu haben.
Das wird übrigens auch medial, medial aufbereitet und medial gepusht, ähnlich wie das Bad Boy-Image, was in vielen Filmen und Serien und dergleichen irgendwie vorkommt, wo dann die bösen Jungs mit dem weichen Kern und irgendwas. Wie viele popkulturelle Geschichten gibt es, ja, mit den, wo dann so ist, ja, und das ist so das männliche Mauerblümchen, ja, das wäre so das ne, irgendwie so
ein, ja, genau, so nur und irgendwie ein bisschen, also vielleicht ein bisschen selbstbewusster,
selbstbewusster,
aber, weil Mann halt, ja, weil, genau, Mann in patriarchalen Strukturen
ist. Scott Pilgrim ist ein gutes Beispiel dafür, doch, schon, ne, ziemlicher Nice Guy, in dem Sinne, dass er ist ja nicht nett zu Leuten, aber er ist halt schon irgendwie Bottomfeeder, nee, das ist falsch. So ein Kellerkind irgendwie, ne? Und dann so diese, aber das ist dann eigentlich nett. Ich musste auch gerade denken an.
Ja, schon ein bisschen
an,
vielleicht, ja.
An Wheatus, dieses Lied. Sag es doch, wie heißt es denn?
Teenage Dirtbag.
Weil Teenage Dirtbag ist genau das, so dieses, oh, ich bin unsterblich verliebt in dieses Mädchen und ihr Freund ist so ein richtiges Arschloch, aber ich bin halt, also mich wird sie ja nicht wahrnehmen, weil ich bin nur so ein Typ und ich bin nicht cool und ich bin so, ne?
Das ist eine sehr schöne Metapher, behalten wir mal im Hinterkopf für das Fazit dieser Folge, das ist eine sehr, sehr gute Anspielung. Also der Protagonist aus Teenage Dirtbag wird gespielt von dem American Pie Hauptdarsteller Jason... Ich weiß nicht, wie er heißt.
Man kennt ihn, Jason.
Und, also einfach Jim aus American Pie. Und er heißt bestimmt auch gar nicht Jason, das ist bestimmt voll falsch. Genau, und der rennt einer sehr berühmten Schauspielerin, auch aus American Pie, unter anderem, aber vor allem auch aus, ist sie auch in Buffy dabei? Ich weiß es nicht. Hinterher, und am Ende wacht er aus seinen Träumen auf und es ist alles gar nicht so geil, wie er sich das im Laufe des Liedes erträumt hat. Naja, auf jeden Fall, das ist ein sehr gutes Beispiel. Und es gibt aber auch Charaktere aus Sitcoms, die das noch besser repräsentieren, was so der klassische Nice Guy ist. Am prominentesten, ich habe dazu das fantastische Video von The Take geguckt, die mediale Reproduktion dieses Stereotyps sehr gut beleuchtet haben. Da geht es auch um Nice Guys. Und die Beispiele, die sie genommen haben, waren Ted Mosby aus How I Met Your Mother. Mhm. Und ich habe seinen Namen vergessen, der Freund von Jennifer Aniston aus Friends.
Das mag hinhauen.
Genau, ich weiß nicht mehr, wie letzter Reis, weil ich Friends nie geguckt habe. Same. Aber Ted Mosby ist ein Beispiel, was mir auch so aus dem Kopf gar nicht aufgefallen wäre. Weil er so viel Erfolg hat, in Anführungszeichen. Ja, er hat zahlreiche Freundinnen.
Aber das ist ja aber das Ding, das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Es ist ja eher die Wahrnehmung, ob man Erfolg hat oder nicht. Also auch so in meinem eigenen Bekanntenkreis würde ich sagen, es gibt durchaus Leute, bei denen würde ich direkt unterschreiben, dass die komplett so eine Nice-Guy-Schiene fahren und auch sagen so, ach ja, und mich will ja keiner. Aber die haben halt trotzdem dauernd mit irgendwem was am Laufen.
Also die Beispiele der Eigenschaften, die auf die beiden eben zutreffen, sind dieses sehr starke Fantasien auf Frauen projizieren. Das ist meine Traumfrau und die muss ich jetzt bekommen um jeden Preis. Aber eben die Annäherung über eine Erfüllung von sozialen Normen wie Höflichkeit, Romantik und Hartnäckigkeit. Also eine eher so selbstabwertende Humorschiene. Und ich mache sehr viel für die Frau und ich zeige ihr, dass ich nett bin und dass ich es ernst meine. Ich zeige, dass ich mir Mühe gebe, ohne dabei aber konkret auch Rücksicht darauf zu nehmen, was denn tatsächlich zurückkommt. Also meine Versuche, mich dieser Frau zu nähern oder mich mental immer noch in dieser Romantikschiene mit ihr zu bewegen, sind unabhängig davon, ob sie mir tatsächlich Signale bestätigend oder ablehnend gibt. Und das ist eben das Gefährliche am Nice Guy. Der Nice Guy ist, das wird auch in dem Video sehr gut erläutert, gerade historisch bei Filmen etwas gewesen, was so in den frühen 50ern noch sehr positiv konnotiert war, auch dass du hartnäckig sein musst als Mann, als Nice Guy, dass du immer wieder quasi fragst, können wir auf ein Date gehen und dass du immer wieder Blumen bringst oder die Frau auf gut Deutsch irgendwie belästigst, ja, so lange, bis sie eben einknickt und sagt ja. Und dann gab es im Laufe der Jahrzehnte immer mehr die Wendung, und da sind wir heute auch angekommen, dazu, dass das dekonstruiert wird und der Nice Guy eigentlich als das dargestellt wird, was er ist, nämlich als auch irgendwo ein etwas gruseliger Mann, oder auch nicht etwas, sondern ein sehr gruseliger Mann, der die Individualität der Frau, also häufig ist sie eben mit Frauen beleuchtet, ist alles sehr heteronormativ, nicht respektiert, der nicht respektiert, dass sie eigene Wünsche hat, der nicht respektiert, dass er abgelehnt wird, oder der eben gar nicht erst versucht, seine Wünsche offen auszusprechen, sondern ja, einfach das verschiebt, in seinem Kopf lebt und diese unerfüllte Romanze dann vor sich herschiebt und sich in der Friendzone wähnt, sodass wir alle Mitleid mit ihm haben und denken, ach, der arme Typ, bis einem bewusst wird, dass der Mensch auch einfach selber schuld daran, daran ist, wie es eben ist, dass er nicht zu der Frau kommt, die er sich ersehnt. Und nochmal zu unterscheiden ist dann auch dieses Nice-Guy-Syndrom. Also man ist eigentlich gar nicht nett. Ne? Du performst eine Nettigkeit, gerade vor Frauen, hast aber eigentlich das Motiv, dass du gerne Sex mit der hättest. So, du bist nicht nett, weil du nett bist, sondern du bist nett, weil du ein Ziel verfolgst. Du möchtest die auf schlecht Deutsch ins Bett bekommen. Du möchtest,
Es ist ja auch kein echter Altruismus.
Du performst das, genau. Eine soziale Performance. Ja. Und eine Erwartung, eine unterschwellige, die du vielleicht gar nicht als Erwartung wahrnimmst, aber du hast es antrainiert bekommen, wenn du nett bist. Es gibt diesen furchtbaren Satz, wer ficken will, muss freundlich sein. Dem wird auch sehr häufig von so weißen Comedians, weißen männlichen, cis-männlichen Comedians benutzt. Wer ficken will, muss freundlich sein. Habe ich auch schon in so Kinotrailern zu schlechten deutschen Komödien ganz häufig gehört. Das ist so die Erwartungshaltung. Wenn du nett bist und wenn du der Frau die Tür aufhältst, dann reicht das als Mann, dass du Sex mit ihr hast oder dass du die irgendwie daten darfst. Ganz, ganz furchtbar. Und das ist aber nun dieser Gegenentwurf zum Bad Boy und soll so gut sein. Und ich, um nochmal auf meine Biografie zurückzugehen, ich kann mich mit dem ganz stark identifizieren. Ich hatte nie so starke Absichten, aber ich war so der Typ Junge vor allem, also unter 18. Ich war mehrere Jahre unglücklich in das gleiche Mädchen verliebt und habe einfach nie was gemacht. Ich habe nie gefragt, ob ich ein Date mit der haben kann. Ich habe sie nie eingeladen auf so Einzeldates oder irgendwie essen gehen oder ins Kino gehen oder so. Weil ich mir nicht zugetraut habe, dass ich da Erfolg habe. Und dann hatte ich einfach 2 Jahre so richtig fettes Selbstmitleid. Ich habe auch den ersten Freund, den die dann hatte, wir waren ja, weiß ich nicht, 15 oder so, habe ich gehasst, ne? Dachte, oh Mensch, jetzt hat sie den genommen. Warum dann nicht mich? Also der sieht jetzt auch nicht besser aus als ich und der ist komisch und merkwürdig und aber letztendlich hat der eben was gemacht und hat sich was getraut und sie gefragt, ob die ein Date mit dem macht und dann sind die zusammengekommen und meine negativen Gefühle waren völlig unberechtigt und die Eifersucht war nicht angemessen und ich habe nie etwas versucht, weil, und das ist eben so ein ganz großer Schlüssel dahinter, ich Ablehnung gefürchtet habe. Ich wollte nicht abgelehnt werden. Ich wollte nicht live einen Korb kriegen und mich dann damit abfinden müssen, dass ich nicht gut genug, in Anführungszeichen, für diese Frau bin, was ja aber auch einfach sehr missverstanden wird. Also ich wollte einfach nicht die Erfahrung machen, abgelehnt zu werden. Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, eben sehr nötig ist. So, jetzt kannst du was sagen.
Ich wollte einfach nur mal festhalten, dass ich finde, gerade durch die mediale Repräsentation, die uns oft so sagt, man geht zu Leuten hin und fragt sie nach einem Date und dann datet man sich und dann wird man irgendwie, weiß ich nicht, das gibt so eine, wie ich finde, also in meiner Realität ist das eine, also in meiner Wahrnehmung und in meinem Leben ist das so eine ganz unrealistische Sache. Also ich kann mich nicht erinnern, jemals mit jemandem wirklich auf ein Date gegangen zu sein. Also vielleicht ein oder zweimal, aber sonst nee, also ich weiß nicht. Also das fände ich mal interessant, also auch von unseren FollowerInnen zu hören. Wie ist denn das bei euch? Wart ihr mal irgendwie so richtig auf Dates? Ist das so
ja, dann lass es mich eben Verabredungen nennen. Aber ich finde schon, dass du damit Intention relativ klar machen kannst und transparent machst. Also in dem Moment, wo ich ich glaube, ich hatte in meinem Leben eine richtige Verabredung. Aber in dem Moment, wo ich ganz klar mache, ich möchte mit dir Zeit verbringen, lenkt das Ganze schon wesentlich transparenter in eine bestimmte Richtung und ich muss eben, das Ganze läuft eben einfach ein bisschen direkter ab und ich finde das nicht zwangsläufig schlecht.
Nein, ich finde das absolut nicht schlecht. Ich finde halt, direkte Kommunikation über Gefühle ist eine generell super gute Sache, ist nur nichts, was besonders, besonders weit verbreitet oder gelernt ist. Also es ist nichts, was wir lernen, sondern wir lernen halt sowas sehr Formularisches, finde ich, also gerade auch aus medialen Geschichten, das ist vielleicht jetzt ein ganz kleiner Exkurs, ich versuche mich auch kurz zu halten, aber man lernt halt oft, gerade auch, weil ich finde, das ist sowas Amerikanisches, in meinem Kopf ist das was so unglaublich Amerikanisches, und zwar, findet jemanden gut, dann geht man hin und sagt, hallo, kann ich deine Nummer haben? Oder man sagt, hallo, wollen wir ins Kino gehen? Oder hallo, wollen wir was essen gehen und sowas? Und das ist so, ich finde, das ist so artifiziell. Deswegen habe ich auch so ein großes Problem irgendwie mit Dating-Plattformen, weil das ist so dieses, alle wissen, warum wir hier sind. Und dann soll man versuchen, eine normale Unterhaltung zu haben mit Leuten.
Das ist immer schwierig. Ja, was ist denn ein Gegenentwurf dazu?
Ich glaube, der Gegenentwurf wäre, und das ist natürlich ein bisschen albern, weil das wahrscheinlich irgendwie nicht funktioniert, weil das eine Art von Kommunikation ist, die bei fremden Menschen nicht funktionieren kann, zu Leuten hinzugehen und zu sagen, hey, sag mal, ich finde das sowieso komisch, wenn man die Leute gar nicht kennt. Ja, also das ist ja nochmal was anderes. Ich muss Leute irgendwie mehrfach gesehen haben, bevor ich das Gefühl habe, ich möchte mit denen irgendwie entsprechend Zeit verbringen. Aber selbst wenn, dann geht man zu den Leuten hin und sagt, hey, sag mal, ich glaube, ich finde dich sympathisch, ich finde dich nett, ich mag dich. Und dann kann man sagen, sag mal, ich mag dich, wie sieht denn das aus? Hättest du Lust, dass wir mal was miteinander machen?
Ja, aber das ist doch auch ein Date.
Ja, aber ich finde, das ist ein anderes Ding, als hinzugehen und so dieses komische, dieses Formelhafte, weil man dann wenigstens gesagt hat, was man will. Dann kann man hingehen und kann sagen, guten Tag, ich mag dich, ich finde dich sympathisch und interessant. Ich würde gerne mit dir Zeit verbringen, um herauszufinden, wie sympathisch und interessant ich dich finde. So. Natürlich klingt das jetzt gemein, wenn man das so formuliert, aber das ist ja genau das, was man will eigentlich, oder?
Ja, aber das ist doch nichts anderes als ein ausformuliertes Symbol. Also in dem Moment, ich hatte mal eine Freundin, die habe ich kennengelernt und habe sie dann irgendwann gefragt, also wir haben öfters Zeit im Kreise unserer Freunde zusammen verbracht und dann habe ich sie halt gefragt, ob sie Lust hätte, außerhalb der Uni mal was mit mir zu unternehmen. Und also das ist ja eigentlich schon, da formuliere ich das nicht so deutlich aus, aber in dem Kontext, jeder, der nicht völlig mit Scheuklappen durch die Gegend läuft, weiß doch, was das bedeutet. Also ich finde den Unterschied da so ein bisschen marginal, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht bin ich auch einfach super schlecht in sowas. Das kann einfach nicht alles sein. Also
ich glaube gar nicht, dass es da ein Gut und Schlecht gibt. Was hier aber schon mal total bei beiden durchkommt, ist, also bei beiden Entwürfen, ist so diese Transparenz. Ich mache deutlich, was ich möchte, was ich fühle. Ich mache meine Gefühle deutlich. Das ist etwas, was dieses Nice-Guy-Trope-Ding eigentlich nicht macht. Ja, also die haben ganz, also gerade so in medialer Darstellung, in Filmen, die Nice-Guys, die fühlen ganz viel und ganz stark, aber die können das nicht ausdrücken. Die machen komische Dinge und ganz unglaublich gruselige Fehler, weil sie, weiß ich nicht, in die beste Freundin verliebt sind und nichts mit diesem Gefühl machen. Sie formulieren das nicht aus, sie fragen eben nicht, hey, wollen wir mal was unternehmen, weil ich mag dich wirklich und ich möchte gerne mehr Zeit mit dir verbringen und zu gucken, was das wirklich ist oder so. Als ob das jemals jemand sagen würde. Aber das ist schon mal etwas, was diesem Nice-Guy-Klischee eigentlich nicht zusteht. Sondern da wird das alles ganz gruselig, weil das eben nicht ausformuliert wird. Und dann wird es eben unterschwellig. Und ja, genau. Das ist also so ein wesentlicher Unterschied. Wir machen transparent, was wir fühlen, versus ich versuche einfach so lange nett zu sein, bis die Frau in Anführungszeichen den ersten Schritt macht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was so dieses große Problem für mich damals war, als ich ein Nice Guy war. Ich wollte nicht den ersten Schritt machen. Ich wollte nicht dieser Klischee-Mann sein, der die Frauen jagen muss. Also, wie nennt man das? Frauen wollen erobert werden, hat mir mal eine ältere Mitschülerin gesagt, die mir Tipps gegeben hat, als ich ihr mein Leid klagte.
Oh boy.
Und ich wollte kein Eroberer sein. Ich wollte, dass ich mich so sicher fühle, dass die Chancen auf Ablehnung so gering stehen, dass ich mich dann eben leichter trauen kann, meine Gefühle zu offenbaren. Denn in dem Moment, wo wir transparent machen, was wir für unser Gegenüber empfinden, oder zumindest so grob, dass wir die gut finden, machen wir uns ja auch irgendwo etwas nackter und etwas verletzlicher und könnten nicht positiv bestätigt werden.
Ja.
Vielleicht sogar abgelehnt werden. Und das ist etwas, was sich nicht gut anfühlt. Und wir versuchen alle, unangenehme Gefühle in unserem Alltag, denke ich mal, so gut es geht, zu vermeiden.
Ja. Ich finde witzig, Eroberung antizipiert ja Widerstand. Also wenn ich sage, ich erobere etwas.
Witzigerweise schon. Ne?
Also wenn ich etwas erobere.
Das ist nicht meine Formulierung. Ne?
Aber nein, natürlich nicht. Aber es ist so, deshalb finde ich diese Trope oder diesen Topos so interessant, so dass man sagt, Frauen wollen erobert werden. Was ja dann auch schon wieder vorwegnimmt, wenn eine Frau Nein zu dir sagt, dann meint sie, versuch's nochmal, aber mit mehr Gewalt.
Aber besser.
Oder also, ne, also Gewalt nicht im Sinne von unbedingt körperlicher Gewalt, aber versuch's nochmal mit so.
Zeig mir, ja, wie sehr du es willst.
Genau, belager
mich. Das ist auch bei How I Met Your Mother ein Riesenproblem. Ted Mosby akzeptiert kein Nein. Und das ist bei einem so netten Typen vermeintlich ungefährlich und das ist das Gegenteil ist der Fall. Also gerade bei solchen Anführungszeichen netten Typen kann natürlich der nächste Übergriff direkt um die Ecke lauern.
Und das hat auch ganz, ganz
auch viel... Auch die können vergewaltigen und verprügeln und ganz schlimme... ermorden, ja, Femizide werden sicherlich nicht nur von offensichtlich gefährlichen Männern verübt, sondern gerade von solchen Nice Guys, die, wo man das nie vermuten würde.
Was halt auch so eine Sache ist, die damit, glaube ich, einhergeht, ist einfach auch diese... warte, ich hab's gerade gehabt, jetzt ist es mir entflutscht. Sag noch mal was, vielleicht komme ich wieder drauf.
jetzt hast du ausgeholt.
Jetzt weiß ich's. Das Ausnutzen von Notsituationen und Problemsituationen ist so ein typisches Nice-Guy-Trope-Ding. Also du siehst, weil es dir halt aber auch wieder medial beigebracht wird, dieses, oh, da ist eine Freundin, die hat gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht, da gehe ich da mal hin und helfe mal gucken, was da für mich drin ist.
Kennst du die Bezeichnung für so einen Menschen, der sowas ausnutzt? Oder der sich sowas für sowas ausnutzen lässt? Manchmal wird's ja auch willkommen geheißen.
Na, sag mal.
Rebound Boy.
Rebound Boy,
genau, also um Konstis podcastliche Basketballreferenz einzubauen. Ein Rebound ist im Basketball ein Abpraller vom Brett oder vom Ring, und der sich dann geschnappt wird. Wenn ich mir den Abpraller schnappe, dann mache ich einen Rebound. Und sozusagen, die Frau ist also, oder der Mann ist, also der Mensch ist vom Brett des Ex-Partners, der Ex-Partnerin abgeprallt, und ich schnappe mir den dann und verwerte ihn womöglich. Also es klingt ganz furchtbar, wenn man sich das mit zwischenmenschlichen, wenn man sich das im zwischenmenschlichen Kontext gibt. Aber Frau, also Mensch ist getrennt, und ich bin so, hey, na, brauchst du wen zum Trösten? Hier. Ich bin frei.
Also ich kann da mal eine Anekdote erzählen, die ich jetzt, ich werde das im stark verfremdeten Kontext machen. Aber ich war schon mal in einer Situation, wo tatsächlich jemand verstrohwitwet war. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Ich glaube, das ist in unserer Generation, sagt das keiner mehr, ne? Aber wenn der die Partnerin für eine Zeit unterwegs ist, weg ist, und dann bleibt halt ein Teil der Paarbeziehung alleine, dann spricht man davon häufig so von Strohwitwer oder Strohwitwe, so, weil, ne, man ist ja dann
merkwürdig
einzeln. Frag mich nicht, wo das herkommt, aber das ist so, ne, also da war jemand und zeitmäßig alleine. Der betreffenden Person ging es nicht besonders gut, und dann kam halt jemand um die Ecke, und die war eigentlich irgendwie verabredet, und dann hat sich da noch irgendwas anderes rausgegeben. Effektiv war das dann auch so, da war jemand, die das Strohwitwer, halt so ein bisschen neben der Spur war und nicht so ganz happy war mit der Gesamtsituation und so ein bisschen gezweifelt hat hier und da an Sachen, und dann kam ein anderer Mensch dazu und hat das wahrgenommen und hat halt in dem Kontext dann auch direkt irgendwie so angeboten, ja, sag mal, auch dann verbringen wir halt die Nacht zusammen und den Abend zusammen, und wer weiß, vielleicht, wir können ja auch ein bisschen, ne, ich meine, so, vielleicht wollen wir ja miteinander. Das war ganz interessant, weil damals habe ich dann da so ein bisschen interveniert. Und das gar nicht so sehr, weil ich mir so dachte, nee, das ist
moralisch verwerflich.
Ja, nicht unbedingt, ne? Das ist nur was, das sind so keine Entscheidungen, die man irgendwie mitten in der Nacht betrunkenerweise treffen sollte. Weil, ne, von wegen betrunkene Menschen geben keinen Konsent und sowas, ne? Also. Und das fand ich halt einfach problematisch. Und weil ich das mitbekommen hatte, dachte ich so, nein, ihr seid alles gute Freunde von mir. Ich möchte nicht, dass ihr euch jetzt gegenseitig komplett kaputt schießt. Ich werde da mal jetzt intervenieren. Dieser Mensch, dem ich da dann effektiv den Rebound gekostet habe, um es mal so, es ist ja gar kein wirklicher Rebound gewesen, weil da war ja keine Trennung vor. Ja?
Du hast den Stil gemacht, ja. Felix.
Das war ganz witzig, weil dieser Mensch mir dann auch vorgeworfen hat, dass ich das aus eigenen niederen Motiven gemacht
hätte. Du wolltest den Rebound
machen. Ich wollte den Rebound machen, genau.
Sagte er.
Und ich war so, nee, darum ging es mir überhaupt nicht, weil da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran, schon mal gar nicht in der Situation, aber auch so generell nicht, sondern es ist halt eher so, ich sehe, dass da Leute was machen, von dem ich denke, dass das für alle Beteiligten nur negative Folgen haben kann.
Ja.
Und weil die Leute mir am Herzen liegen, habe ich interveniert. Das kann man kacke finden. Also, ne, das ist ja durchaus den Leuten gegönnt. Ja, also wenn sich da jetzt einer hinstellen möchte oder hinstellen würde und sagen würde, sag mal, Felix, du Vollidiot, Das fand ich aber nicht in Ordnung von dir. Dann ist das okay. Das ist, das, dieses Risiko bin ich ja bewusst eingegangen. Ja. Andererseits, es ist halt nicht so, und das fand ich ganz spannend, weil das auch so viel Denkmuster dargelegt hat. Ja, so dieses, du machst das nur aus deinem für deinen eigenen Vorteil, wo ich so denke, nein, mache ich nicht, aber du schon. So, das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Und ich habe da keinen, also von mir aus, ich habe keine Probleme mit irgendwem, der da an dieser Situation beteiligt war. Für mich war das halt einfach nur eine merkwürdige Sache, die irgendwie vielleicht auch aus zu viel Alkohol gewachsen ist und weiß ich nicht.
Ja, ja.
Aber ich fand den Moment ganz spannend, wo ich so dachte, da wird projiziert gerade. Also da wird auf mich projiziert, ja, ja, was eigentlich so der Plan war. So, also der Plan war es. Also, es ist auch wahrscheinlich sehr viel, was da unbewusst gelaufen ist. Einfach
es,
so
es schwingt auf jeden Fall auch wieder was mit, was generell zum Thema ich bin ein netter Typ zu sagen ist. Nämlich, dass da ganz viel Misogynie und eine ganz eklige Sicht auf Frauen eine Rolle spielt. Denn, was du auch jetzt wichtigerweise angesprochen hast, ist auch dieses Ausnutzen von Notsituationen. Das bezieht sich ja auch auf, ich bring dich nach Hause. So, ja, weißt du, so die Ausnutzung von betrunkenen Frauen im Club, wo dann der noble Ritter die nach Hause bringt und dann, weiß ich nicht, womöglich die Situation eben auch ausnutzt und dann im Bett landet und am nächsten Tag erzählt er ihr sonst was, was da passiert ist. Also das ist ein ganz hohes Gefahrenpotenzial. Es gibt sogar eine Serie, wo eine Frau so tut, als wäre sie in so einer Notsituation und dann alle netten Männer, ich glaube, umbringt, die ihr helfen.
Oha.
Wollen, also in Anführungszeichen helfen, die das dann ausnutzen wollen, die sie dann betrunken zum Sex nötigen wollen oder sonst was machen, ne? So ja, tun als. Ja, ja, oder, also einfach diese Situation ganz, ganz fies ausnutzen. Ja. Und das sind eben auch einfach absolute Toxic Nice Guys. Das sind genauso Straftäter wie die, die diesen sozialen Normen der Nettigkeit nicht entsprechen. Und hinter dieser Fassade der, ja, dieser Ritterlichkeit, aber manchmal auch dieser Schüchternheit, ne? Ich trau mich nicht. Mhm. Können sich eben genauso Gefahren verbergen. Das ist auch ein Wandel im Klischee, den wir in den letzten Jahren medial beobachten konnten, dass diese Nice Guys eben, dass diese negativen Seiten auch immer mehr betont werden. Also es gibt da ja diese Serie über diesen Stalker Yu, der alle Konkurrenten seiner großen Liebe einfach umbringt. Ja. Also der im Vorfeld, damit er dann freie Bahn hat sozusagen. Und da spielt dann auch die Sicht auf die Frau als Trophäe, als eroberungswürdiges Etwas eine Rolle. Ne? Der Steinzeit-Neandertaler, der sich, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt so war, vielleicht mal Neandertalerin, ja auch sehr willens, schon körperlich starke Wesen, der da seinen Weg frei prügelt, bis irgendwann das Weib in Anführungszeichen erbeutet ist. Ganz fürchterlich, ganz schrecklich und So soll es natürlich überhaupt nicht sein.
Was man,
aber also, da wird einfach wieder Misogynie hoch 10 transportiert und deutlich, wie frauenfeindlich das Denken in Maskulinität noch ist.
Und das Schwierige ist ja, dass diese Maskulinitätsmuster, die da auch aufgemacht werden und diese ganzen Geschichten, dass die ja so subversiv funktionieren. Ganz häufig, und ich glaube, so ist das zum Beispiel auch in der Anekdote, die ich erzählt habe, so ist das in deinen Schilderungen, so aus deiner Vergangenheit, mir fallen da auch direkt mehrere Momente ein, ja, wo ich selber auch irgendwie sehr fragwürdige Motive hatte, Leuten irgendwie in Anführungszeichen helfen zu wollen. Ach so, diese Rebound-Geschichte, ne? Da habe ich es schon auch mehrfach drauf angelegt. Früher. Weil ich so dachte, das ergibt ja Sinn. Und das Ding ist halt einfach, und das macht mich in letzter Zeit so sauer, weil ich so viel reflektiere über sowas. Ich reflektiere auch so viel über meine eigenen Debatten, die ich selber mit meiner eigenen Männlichkeit auch immer geführt habe. Und ich stelle halt fest, wie viel davon so subversiv und unbewusst passiert und unbewusst in Leute reinkommt. Das heißt ja nicht, dass sie dann keine Verantwortung mehr tragen dafür, was sie als Folgen dieser subversiven Annahmen irgendwie tun. Gar nicht. Im Gegenteil. Also man ist ja trotzdem für alles verantwortlich, was man tut, auch wenn man es tut, weil man irgendwie in Anführungszeichen Opfer einer Ideologie geworden ist. Ne? Also das ist ja nichts anderes, als wenn ich irgendwie religiös-extremistisch motivierter Attentäter bin. Dann bin ich ja auch irgendwie einer Ideologie ins Netz gegangen. Das heißt ja aber nicht, dass ich dann plötzlich entschuldigen kann, was ich da irgendwie gemacht habe, wenn ich dann irgendwelche Leute umbringe.
Es ist eine Erklärung, aber es ist keine Entschuldigung. Und man kann das auch nicht, also man kann es eben auch nicht einfach ablegen und sagen, ja, ich bin heute ein geläuterter, woker Mann, Cis-Mann, auch in meinem Fall so, gerade bei mir. Es ist ja trotzdem Teil von uns und von unserer Vergangenheit und dass diese Gefahr besteht und dass wir so ganz schreckliche Privilegien haben, damit auch einfach gesellschaftlich schneller wegzukommen, weil Frauen immer noch nicht geglaubt wird, wenn ja. solche auch emotionalen Übergriffe, also gar nicht die mit körperlichen Folgen, sondern auch wirklich einfach emotionales Ausnutzen passieren. Das sehen wir im Moment ja auch wieder an Beispiel Luke Mockridge. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast,
ja, natürlich.
Über Twitter. Das ist auch so ein netter Typ. Alle kennen ihn aus dem Fernsehen. Luke Mockridge. Toller Humor. Ist kein Bodybuilder mit Sixpack, sondern der ist einfach sehr lustig und ja, sieht schon gut aus, aber ist vor allem so nett, der macht was mit Kindern auch in seiner Sendung. Oh, der kann doch seine letzte Freundin nicht sowohl physisch als auch emotional genötigt und sonst was haben. Ja doch, und vielleicht wurde der ja auch so sozialisiert. Vielleicht ist auch der einfach Opfer von patriarchalen Strukturen
in dem
Maße gewesen, dass es gekommen ist. Das entschuldigt aber in keinster Weise, dass das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passiert ist.
Das sind zwei unterschiedliche,
dass er Schaden angerichtet hat.
Genau, das sind zwei unterschiedliche Konversationen, die man beide haben darf und haben muss. Also jetzt sind wir ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde das wichtig und ich finde das auch irgendwie wichtig.
Das hängt ja damit zusammen.
Ich finde das auch wichtig für mich irgendwie, das zu formulieren jetzt gerade. Man kann auf der einen Seite Sympathie zeigen für die problematischen Hintergründe von Menschen, die in dem Sinne, ja, ich will gar nicht sagen Verbrechen, ist so gemein, aber es sind Verbrechen schon auch, die Fehlverhalten an den Tag gelegt haben, die Verbrechen begangen haben. Man kann da Sympathien für zeigen und kann sagen, okay, ich sehe, da ist viel schief gelaufen in diesem Leben, vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt. Das tut mir leid, das entschuldigt trotzdem nicht, was du getan hast. Also das macht halt keinen Unterschied. Das sind zwei unterschiedliche Diskussionen, die man hat. Wenn man dann über das Fehlverhalten von Menschen generell spricht, dann kann man sie nicht damit entschuldigen, dass es denen dann zu dem Zeitpunkt irgendwie auch schlecht ging. Das ist, das ist leider einfach nicht so einfach. Ja, das wäre viel schön, wenn es so wäre. Nein, wäre es nicht. Aber es wäre ja einfach, wenn es so wäre. Aber so einfach ist es halt einfach nicht. Und man kommt aus dieser Verantwortung nicht raus. Und gerade wenn man sich selber kritisch, wenn man sich selber und sein eigenes Verhalten kritisch reflektiert, kommt man irgendwann an einen Punkt. Das ist ein Punkt, an dem ich jetzt schon seit einer Weile angekommen bin, wo ich immer wieder irgendwie tiefer in mein eigenes Ich tauche und in meine eigene Vergangenheit und immer leichten Kotzreiz kriege. Weil ich feststelle, wie unmöglich ich mich auch in meiner eigenen Vergangenheit verhalten habe. Punkt. Und dass auch ich persönlich dafür verantwortlich bin, dass ich vielen Leuten irgendwie Schmerz und Trauma zugefügt habe. Ja. Das ist jetzt so, ja. Ich weiß jetzt auch, mittlerweile kann ich die Begründung, nicht die Entschuldigung, sondern die Begründung dafür nachvollziehen. Ich weiß, wie es dazu gekommen ist. Und das ist wichtig für mich, weil solange ich, also wenn ich die Gründe dann kann ich ja daran arbeiten, dass das nie wieder passiert. Und je mehr man sich dieser Tatsache bewusst wird, was da passiert ist, desto mehr, man trägt das ja dann auch mit sich, ja, auch dieses Schuldgefühl. Deswegen ist es ja aber auch so wichtig, dass man dann dazu, dass man dazu irgendwie auch Stellung bezieht, was ja jetzt in dem Fall Luke Mockridge einfach auch noch nicht passiert ist. Und es ist halt so dieses, jeder Mensch, ich sag's mal so, jeder Mensch, der mich sein Leben lang abgrundtief hasst, wegen Dinge, die ich in meiner Vergangenheit ihm angetan habe, hat das volle Recht dazu. Und das ist völlig in Ordnung und ich finde das völlig, völlig in Ordnung. Die haben das absolute Recht dazu. Punkt. So, das ist das, da kann ich mich auch nicht hinstellen und kann sagen, nein, das finde ich aber kacke, das ist in Ordnung, das ist mehr als in Ordnung, das ist völlig in Ordnung und völlig gut so. Und das ist halt eine extreme Form eben auch von Ablehnung, aber halt gerechtfertigt, eine vollkommen gerechtfertigte Form von Ablehnung, die einfach auch sehr, 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 sehr wichtig ist, einfach damit dann irgendwo menschliches Wachstum stattfinden kann. Um vielleicht die Kurve wieder zurückzukriegen zu dem Nice-Guy-Thema. Nur weil man abgelehnt wird, heißt das ja nicht, dass man ein schlechter Mensch ist oder sein muss oder bleiben muss. Das ist ja vielleicht das Wichtigste. Sondern das kann ja ein Anknüpfungspunkt sein, wo man anfangen kann, sich selber zu reevaluieren und sich auch zu ändern. Weil dann kann man natürlich die Vergangenheit nicht ändern, aber man kann die Zukunft ändern.
Ja, und gleichzeitig ist vergangenes Fehlverhalten nicht weniger schlimm oder zu bemitleiden für den Täter und damit anzufangen, auch das zu bemitleiden, weil der Mensch nett ist. Weil eigentlich bin ich doch ein Netter. Ja, du warst trotzdem, ich spreche jetzt nicht mit dir, sondern wenn ich das so hören würde, ne, du warst Täter, du bist Täter, das ist nicht damit zu entschuldigen, dass du nett bist oder dass du es nett gemeint hast oder dass du es nett versucht hast, sondern das hat jetzt einfach gerade keine Priorität. Und das ist das, was ich ganz zu Beginn sagen wollte. Ich finde das völlig legitim, das auch zu beleuchten, woher das kommt. Aber anzusetzen ist eben erstmal bei den Opfern und denen zuzuhören und das erstmal überhaupt aufzunehmen, bevor man anfängt, dann zu ergründen, was für leichter entschuldbare Motive oder Sozialisationsgründe dahinterstehen. Also erstmal die Bedürfnisse der Betroffenen von, ja auch Opfern von Anführungszeichen Nice Guys zu beleuchten, finde ich in dem Fall dann wichtiger, als zu dekonstruieren, woher ja das Tatverhalten kam.
Also das
und jetzt noch zwei Punkte anzubringen zu diesem Nice Guy-Thema, die ich sehr wichtig finde, womit ich mich total gut identifizieren konnte, diesem Klischee, ist das Projizieren von Wünschen und Fantasien auf reale Personen. Und das hat auch damit zu tun, wie wenig man dem Gegenüber zuhört und wie wenig man akzeptiert, was von meinem Gegenüber da überhaupt zurückkommt. Also auch wenn, beispielsweise, wenn ich in einer Beziehung mit einem Menschen bin und ich kriege da Signale, die ignoriere ich einfach, weil das ist gerade meine Traumfrau, das ist gerade meine Traumbeziehung und das darf so nicht sein. Ich akzeptiere die negativen Dinge nicht, die mir begegnen, weil ich meine Fantasie darauf projiziere, was ich gerade für eine Beziehung habe. Aber vielleicht gibt es da Sachen, die mein Gegenüber an mir stören und die sie nicht akzeptieren kann. Und dann habe ich darauf einzugehen und nicht an meiner Fantasievorstellung festzuhalten. Und ich denke, so geht es. Also es ist wieder ein ganz gutes Beispiel für Ted Mosby. Ich glaube, da ist es auch wieder relativ häufig. Reale Probleme ignorieren, Unabhängigkeit, Individualität ignorieren, damit ich an meiner Fantasievorstellung von diesem Menschen festhalten kann. Max Frisch hat mal gesagt, du sollst dir kein Bildnis machen von deinem Gegenüber. Es klingt jetzt wie so ein 11. Gebot, aber er hat es, glaube ich, wirklich so formuliert. Ich erinnere mich aus dem Deutsch-LK, in dem Moment, wo du meinst, dass du dein Gegenüber total kennst und aufhörst, dir jeden Tag quasi neu ein Bild zu machen und zuzuhören und das Mosaik dieser Persönlichkeit neu zusammenzusetzen, verliert man sich, weil du an etwas festhältst, was du nicht laufend neu wieder zusammensetzt. Und ich glaube, so ist es auch als Nice Guy, da ist die egoistische Priorität, das ist jetzt meine Traumfrau und wir haben eine Beziehung und alles ist perfekt. Und der geht zu wenig auf die Individualität und auf die tatsächliche Persönlichkeit des Gegenübers ein. Und so führt das letztendlich in den Abgrund und so führt das letztendlich dazu, dass das nicht hält. Ich habe mal ein Interview gesehen mit so einem Pärchen, was irgendwie 70 Jahre verheiratet war, sehr, sehr alte Leute. Und die haben natürlich dann auch Fragen bekommen, wie seid ihr so lange zusammen? Und was ist das Geheimnis zu ewigem Glück? Und dann haben sie so erstmal romantisch geschildert, ja, und dann waren wir tanzen, dann hat er mich gefragt und dann sind wir ausgegangen. Also wieder die klassische Formel, in Anführungszeichen, gab es auch schon in Deutschland in den 50ern scheinbar. Ja. Aber die haben sich verlobt und sich im Zuge der Verlobung direkt versprochen, ich denke mir jetzt Namen aus, Günther, Bertha saßen voreinander und sagten zueinander, wenn wir jemanden finden, der uns besser ergänzt, dann wollen wir uns freigeben. Das haben sie sich versprochen. Und das ist eigentlich eine krass progressive Einstellung. Also zu sagen, wenn sich das auseinanderlebt, wenn das nicht mehr dieser Traum ist, den wir jetzt gerade leben gemeinsam, dann lassen wir uns los und wir ermöglichen uns, dass wir weitergehen. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, den ich hier unbedingt noch einbringen möchte. Ich glaube, dass generell gerade Männer ein ganz, ganz toxisches Verhältnis zur Ablehnung, zur romantischen Ablehnung haben. Weil das massiv verunsichert, weil wir eine mediale Darstellung haben von romantischem sexuellem Erfolg gleich, was heißt Erfolg? Kontakten, romantische sexuelle Kontakte gleich Erfolg. Also da ist wieder dieses Trophäendenken. Wenn ich viel Sex habe, wenn ich viele Beziehungen hatte, dann ist das irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Dann stärkt das meine Männlichkeit. Ein echter Mann, der ist sexuell erfahren, der ist sexuell sicher, der strahlt sexuelle Dominanz aus und auch generell so auf romantischer Ebene Dominanz in der sozialen Interaktion. Und insofern würde ich gerne Ablehnung in romantischer Hinsicht ganz stark dekonstruieren und sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich meine Absichten transparent gemacht habe, dass ich oder meine Gefühle transparent gemacht habe, dass ich auch gerade eine Frau toll finde und die sagt mir dann, du, ich sehe dich nicht so. Ich sehe dich eher als Freund, um diesen klassischen Satz mal zu zitieren. Ich sehe dich eher als Kumpel. Das ist nicht schlimm. Das tut zwar weh, aber auch, dass es weh tut, ist nicht schlimm. Das ist dann eben so. Und dann sollen wir es eben nicht wie in diesen Filmklischees tausendmal nochmal probieren und den Blumenstrauß jeden Mal ein bisschen größer machen, sondern es tut nicht weh, dann einfach zu akzeptieren, gut, dann ist sie mit jemand anderem
glücklich. Das ist doch überhaupt nicht, also das ist so dieses Ding. Die Fehlannahme, finde ich, dabei ist, dass Liebe erwidert werden muss. Muss sie nicht.
Ja.
Liebe ist ein schönes Gefühl, selbst wenn sie unerwidert bleibt, solange man sich in seinem Gefühl sicher ist. Wenn ich also jemanden liebe, dann mache ich das ja nicht für den Menschen, sondern ich mache das für mich selber aus mir heraus, weil ich das Gefühl habe. Wenn ich also jemanden, also das muss ja nicht mal nur so partnerschaftliche Liebe sein, das kann ja auch freundschaftliche Nähe und Liebe sein, ja. Es gibt so ein Lied aus der, wie ich finde, sehr guten US-amerikanischen Sitcom Crazy Ex-Girlfriend, die, also Dramedy, ja, so dieses Drama-Comedy-Genre. Da gibt's
Dramödie.
Dramödie, ja, da gibt's das, gibt es das, das Lied, das heißt You're my best friend, but I'm not yours and that's okay. Und das funktioniert auch für Liebe im Grunde, solange man weiß, wo die Grenzen sind. Also wenn dann, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, da ist dieser Mensch. Und ich finde, also was weiß ich, ich denke mir jetzt einen Namen aus. Paula. Ich kenne nämlich gar keine Paula, glaube ich. Doch eine, aber mit der bin ich verwandt. Das ist meine. Die habe ich auch Jahre nicht mehr gesehen. Also die ist es nicht. Paula, du bist es nicht. Falls du zufällig diesen Podcast hörst. Da ist jetzt eine und die heißt Paula. Und ich sage, oh, die Paula, die finde ich großartig. Die ist so lieb und so attraktiv und so schön. Und ich würde gerne mit ihr zusammen sein. Und dann gehe ich da hin und sage, sag mal, Paula, wie sieht denn das aus? Und wir reden darüber. Und wir haben ein Gespräch über unsere Emotionen. Ja, was ja auch überhaupt sowas ist, was viele Leute nicht machen. Aber was super toll ist, finde ich. Wenn man einfach mal sagt, ich finde dich total attraktiv und schön. Und als Menschen einfach angenehm und warm und ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Ich würde gerne, dass du einen größeren Raum einnimmst in meinem Leben. Und dann sagt Paula zu mir, du, das ist super lieb und ich finde das super angenehm, aber ich kann da nur bis zu diesem Punkt mitgehen. Und dieser Punkt ist halt, wir können Freunde sein, uns regelmäßig treffen und was weiß ich, vielleicht können wir auch mal kuscheln oder sowas, aber da hört es dann auf. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten, entweder ich
Ja, red weiter.
Entweder ich nehme das als so nice guy-mäßig als Herausforderung an und sage so, ja, erstmal.
Noch nicht, aber bald.
Oder ich sage, hey, das ist okay. Wir haben hier einen super coolen Kompromiss gefunden von unserem, wir wissen genau, wo unsere Level von Anziehung irgendwie sich berühren, ja. Und das ist in Ordnung, das können wir so lange ausschöpfen, wie es schön ist. Und wenn es nicht mehr schön ist, dann lassen wir es auch. Und das ist auch generell so ein Ding mit Partnerschaften generell, Partnerschaften, Freundschaften, sobald es nicht mehr wirklich schön ist, das ist natürlich klar, man streitet sich mal, klar, es gibt mal Missverständnisse, klar ist, ne, aber solange man das Gefühl hat, das ist so, der Grundvibe ist eigentlich was Gutes und das ist eine gute Sache, die mich glücklich macht, dieses Marie Kondo-Ding, ja, does it spark joy? No? Thank you, you can go. Funktioniert wunderbar auch für Beziehungen, die man führt mit Menschen. Und das ist auch einfach, Konfuzius hat gesagt, was du liebst, lass frei. Wenn es zurückkommt, gehört es für immer dir. Diesen zweiten Satz finde ich ein bisschen problematisch, wegen des Gehören, ne, Besitzansprüche, schwierig. Aber
sagen wir doch einfach, wenn es zurückkommt, ist das schön.
Ja, genau. Frei nach Konfuzius und Konstifuzius. Konstitius und Konfuzius haben gesagt, was du liebst, lass frei. Wenn es zurückkommt, das ist angenehm.
Ja, ich würde das insofern noch mal ein bisschen also nochmal den Disclaimer daran setzen. Es gibt Menschen, denen ist das Wissen darum, dass sie romantisch gesehen werden von anderen Menschen in ihrem Umfeld auch temporär unangenehm. Und dann braucht man ein bisschen Distanz, um sich neu zu ordnen und mit dem Gefühl des Gegenübers umzugehen. Ja, von daher würde ich auch, um wieder auf den Nice Guy zurückzukommen, ich muss dann nicht weiterhin nett sein, nur eben als Freund. Wenn das meinem Gegenüber unangenehm ist und erstmal Zeit braucht, um damit umzugehen, dass sie dieses unerwiderte Gefühl hat, ne, also dass ich sie toll finde, aber sie mich nicht und sie möchte erstmal kurz irgendwie Zeit, um darüber zu reflektieren, dann muss ich das genauso respektieren und vielleicht erstmal Abstand
wahren. Ja.
Also kann ich mir gut vorstellen. Es gibt Menschen, die sind damit überfordert, toll gefunden zu werden,
total,
aber nicht selber toll zu finden und dann habe ich mich da nicht zu nähern und sage, ja, kein Problem, dann gehen wir halt ins Kino, ohne dass ich dich küsse. So,
ja,
nein. Das kann natürlich genauso creepy wirken.
Ja.
Insofern, ich würde einfach daran appellieren, zuzuhören und die Bedürfnisse zu respektieren und eben auch sich selbst einzuschränken, wenn es das Bedürfnis des Gegenübers ist, in solchen Situationen wie, nee, lass mal vielleicht nicht diesen Weg weitergehen,
vor allen Dingen,
des Datens oder
sonst was. Ist doch,
dann machen wir das
die Sache halt. Ist doch auch ganz einfach. Wenn ich von jemandem gerne irgendwie eine Art, wenn ich da irgendwie eine romantische Beziehung mir erhoffe oder irgendwie, es stellt sich heraus, mein Gegenüber hat absolut kein Interesse daran. Ich habe aber absolut kein Interesse daran, mit dieser Person einfach nur befreundet zu sein. Das gibt es, das kommt ja vor. Ja?
Ja.
Wenn man sagt, okay, nein, das ist jetzt so ein Mensch, mit dem möchte ich jetzt entweder zusammen sein oder gar nicht, ich kann das nicht. Dann braucht man nicht leiden und in Selbstmitleid versinken und sagen, oh nein, so tragisch. Klar, eine Zeit lang ist das vollkommen in Ordnung, aber man muss irgendwann den Punkt finden, wo man sagt, okay, dann ist es das nicht, dann bringt das aber auch nichts und dann lasse ich das auch gehen. Ja, dann lasse ich das gehen und sage, hey, ich sehe das nicht, dass wir Freunde werden, aber das ist okay, wir müssen ja keine Freunde sein.
Ja.
So, und dann ist auch gut. So, dann braucht man da auch kein großes Fass drauf aufmachen. Dann kann man das einfach mal so hinnehmen und dann ist das in Ordnung so.
Dann soll es so sein. Ja,
dann ist das.
Dann soll es so sein. Dann ist es eben nicht so, wie das sich gewünscht wird, aber das ist, unsere Wünsche haben auch manchmal einfach dann keinen Platz. Dann ist das so. Dafür werden sich vielleicht andere erfüllen und damit müssen wir genügsam umgehen, gerade als Mann. Also gerade als Cis-Mann spreche ich jetzt für mich, da eben auch darüber nachzudenken, wie unglaublich angreifbar Frauen in der heutigen Gesellschaft immer noch gegenüber Männern sind und wie unglaublich wahrscheinlich auch schon viele verletzt wurden, wie viele negative Vorerfahrungen es da bei jeder Frau gibt, sei es emotional oder sogar physisch. Da habe ich mich zurückzustellen und mich ein bisschen demütig zu verhalten. Und ich muss diesem Nettigkeitsklischee auch überhaupt nicht entsprechen, sondern ich habe mich authentisch zu verhalten und meinem Gegenüber zuzuhören und die Bedürfnisse versuchen wahrzunehmen und dann eben auch zu respektieren. Und wenn es dann klappt es und wenn nicht, dann nicht. Ja. Und sich auch wirklich dann zu fragen, was von meinen negativen Gefühlen hat wirklich mit mir zu tun und was ist vielleicht internalisierte Misogynie? Wo bewerte ich die Frau per se negativ, weil sie eine Frau ist? Wo rechne ich ihr vielleicht einen Perfektionismus zu, den ich bei mir als selbstverständlich wahrnehme? Ja, also ich traue mir zu, die bestaussehendste Frau im Club anzusprechen, aber wenn die dann in Return mit dem bestaussehendsten Mann nur flirten möchte, dann bin ich so, was hast du für hohe Ansprüche? Also das kann vorkommen, aber dann habe ich da eben kritisch drüber nachzudenken und zu denken, ey, da war ich gerade aber ganz daneben. Ja, ne? Und das dann eben nicht in dieses dauerhafte misogyne Denken einzubinden. Ne? Ich bin doch nett, da versteht mir doch eine Belohnung zu. Nee, tut es nicht. Nein. Tut es nicht, sondern wir sind alle freie Menschen und unsere individuellen Gefühle sprechen nun mal auch manchmal für manche Menschen nicht. Und so geht es unserem Gegenüber genauso. Also ist Ablehnung, um das wieder dazu zurückzuführen, Ablehnung ist normal. Ablehnung ist passiert jedem Menschen, sollte jedem Menschen passieren, damit wir damit konstruktiv umgehen können.
Auch.
Und unser Verhalten nicht so ausweichend daran anpassen. Ja. Ja? Ich glaube, in diesem Ausweichen von Ablehnung kommen dann eben genau solche creepy Verhaltensweisen raus, wie, ja, ich bin jetzt nett, ich helfe dir, ich mache das so indirekt, weißt du? Das ist das, was so gefährlich ist, wenn man Ablehnung ausweicht. Deshalb normalisiert Ablehnung. Normalisiert Ablehnung für cis-hetero-Männer gegenüber Frauen. Wenn die Frau dich ablehnt, normalisier das einfach. Ja. Und geh damit konstruktiv um und lass es geschehen. Ja, lass es geschehen.
Du hast zwei Dinge gesagt, zu denen ich gerne noch was loswerden will. Zum einen hast du gesagt, richtig darauf hingewiesen, wie viele Frauen oder anders, der Großteil aller Frauen und weiblich gelesenen Personen insgesamt Missbrauchserfahrungen hat. Punkt. Ich glaube, und das ist eine Sache, die ganz selten gesagt wird, einfach nur, weil das keiner wahrhaben will, und das ist so dieses Not All Men und sowas. Ich glaube, genauso viele Frauen, wie Missbrauchserfahrungen haben, gibt es Männer, die selber Missbrauch begangen haben. Die meisten werden sich das nicht eingestehen wollen. Ja, die meisten werden sagen, ach nee, aber so schlimm war es doch nicht. Und irgendwie.
Ich bin doch netter. Und,
ja, genau. Aber ich wollte auch nur nett sein. Ganz ehrlich, du und ich, und wenn ich jetzt zurückdenke, 90% der Leute, mit denen wir aufgewachsen sind und befreundet waren, der Männer, ja, der Jungs, die haben bestimmt mindestens ein bis zehnmal, ja, keine Ahnung, ich will jetzt hier gar keine Zahlen, aber alle Menschen, an die ich denken kann, mit denen ich aufgewachsen bin eigentlich, da würde ich davon ausgehen, dass die meisten männlich aufgewachsenen, männlich sozialisierten Menschen irgendwann mal in einer Situation waren, wo sie einem weiblich gelesenen Menschen vor allem irgendwie missbräuchlich etwas angetan haben. Und das ist schlimm. Und das hat seine Wurzeln aber einfach daran, dass wir immer noch an diesen unglaublich unproduktiven und bescheuerten toxisch-maskulinen Denkmustern festhängen und die von Generation zu Generation weitertragen und das halt jetzt langsam, Gott sei Dank, in Frage gestellt wird, aber das halt immer noch nicht. Es gibt nicht genug Alternativen, habe ich häufig das Gefühl, die Leuten auch angeboten werden. Und das ist so dieses. Das ist wieder keine Entschuldigung dafür, sondern es ist aber eine Begründung und das macht mich einfach wütend. So, weil es macht mich echt sauer, wenn ich darüber nachdenke, dass das so ein einfach hingenommenes Ding ist, wo man sagt, okay, Frauen machen Missbrauchserfahrungen oder weiblich gelesene Personen machen Missbrauchserfahrungen durch Männer. Männer missbrauchen weiblich gelesene Personen, so ist das halt, weil so ist das halt. So wird man irgendwie erzogen als Mann, dass man das, da ist das irgendwie. Und ob das jetzt irgendwelche emotionalen Geschichten sind, ob das irgendwelche Sachen sind, ja, also wo allein schon, ach, egal, mich macht das sehr emotional, also aus sehr vielen verschiedenen Gründen, aber es ist einfach so, das ist die eine Sache. Da muss man mal ganz klar darauf hinweisen, dass das einfach so ist. Weil dieses Not-All-Man-Ding, was ja sowieso Blödsinn ist, das ist einfach so, das kaschiert so vielen Schwachsinn. Doch, solange das dominante Prinzip von Männlichkeit toxische Maskulinität ist, sind es alle Männer.
Ja. Was wir auf jeden Fall resümieren können aus diesen zwei Folgen, die wir jetzt gemacht haben, Bad Boys und Nice Guys, das sind jetzt zwei Maskulinitätsentwürfe, die medial reproduziert werden, über und über und über, die sich medial ein bisschen gewandelt haben, aber die auf jeden Fall so als Stereotype existieren oder als Rollenbilder existieren. Beides ist toxisch.
Ja.
Sowohl cooler Dude sein zu wollen, der kein Normie ist und irgendwie auf Regelbrecher macht, als aber auch der brave, überhöfliche, nette Typ. Ja.
Und du hast
der einfach versucht, nett zu sein, der von sich selber sagt, nett zu sein, der mit diesem Rollenverhalten sozialen Erfolg gegenüber gegenüber begehrten Menschen verknüpft. Das ist genauso toxisch. Ja. Und ich glaube, wovon wir generell, also was wir daraus jetzt lernen, ist, dass wir generell von solchen Normen und Erwartungshaltungen weg müssen gegenüber der Gender-Performance. Also ich glaube, dass es einfach diese Rollenbilder generell nicht braucht. Dass wir nicht verknüpfen müssen, Verhalten gleich Konsequenz, sondern dass wir uns einfach genauer zuhören müssen, dass wir uns verhalten sollten, wie es sich am natürlichsten anfühlt, solange wir damit eben keine Regeln übertreten, solange wir damit niemanden verletzen, solange wir uns damit irgendwie im Consent im Gegenseitigen bewegen.
Das, was du gerade gesagt hast, was ich so schön fand, war, als du gesagt hast, authentisch. Ja? Das ist so ein schmerzbefreiter Umgang mit Menschen, wenn man in der Lage ist, mit ihnen authentisch umzugehen und wenn man in der Lage ist, auch, das ist viel Arbeit und das macht nicht unbedingt Spaß.
Es ist auch gar nicht bis zur Perfektion möglich, ne, niemand ist 100% authentisch.
Nein, natürlich nicht. Aber wenn man sich auch selber in sich selber hineinhorcht, mit seinen eigenen Gefühlen in Kontakt tritt und seine eigene, sich mal selber kritisch beleuchtet und hinterfragt und sowas, dann an dem Punkt ankommt, wo man vielleicht wirklich das Gefühl hat, ich kann jetzt aber große Teile meiner emotionalen Gedanken, also meiner Emotionalität und meiner Gedanken und sowas irgendwie nach außen tragen in einer Art und Weise, die für andere Leute nicht unbedingt aggressiv problematisch ist oder so. Und in einer Weise, die für mich reflektiert und die gut ist und die authentisch ist und die mich widerspiegelt. Dann, das ist einfach so ein unbeschwertes Dasein. Und das ist, glaube ich, die einfach das Gegenteil von diesen krassen Bildern, die auch an Gender Performance, wie du sagst, geknüpft sind, dass man einfach davon wegkommt, dass man sagt, das ist nur, weil du zufällig irgendwie so und so geboren bist oder geboren sein sollst oder irgendwie und musst du ein bestimmtes Set von Regeln befolgen, weil so ist das halt, sondern nein, du musst halt so sein, wie du dich fühlst. Denn das, was mich wirklich auch selber so fertig macht, ist, wenn ich an auch meine Jugend vor allem denke, ist das Gefühl von mangelnder Authentizität einfach. Wenn ich so überlege, was waren die Sachen, die ich schon immer gut fand und was waren so Sachen, die ich gemacht habe, dann ist da nicht unbedingt eine Schnittmenge. Und das ist so das Traurige dabei, oder? Weil ich mich so frage, wie vielen Leuten geht das so, die einfach nur das machen, von dem sie denken, weil sie es immer wieder vorgekaut kriegen, das ist richtig und das ist gut so und das ist, wie man es machen muss. Ja, also man muss, entweder muss man ein Bad Boy sein oder man muss ein Nice Guy sein oder man muss dieses, man muss jenes sein. Anstatt wirklich zu denken, was will ich denn eigentlich und wie würde ich gerne? Und das ist natürlich nicht einfach und das ist schwierig und das ist nicht immer bequem.
Es ist trotzdem das Ziel, wenn wir uns letztendlich von solchen Rollenbildern lösen wollen. Und das ist das, was wir, denke ich, auch beide wollen. Also sowohl ich, der ich immer noch cis-männlich bin und der Meinung bin, dass mein cis-Geschlecht das jetzt auch auszuhalten hat, dass ich keinem Rollenbild entspreche. Genau, letztendlich ist es das Ziel, authentischer zu sein und Mut zu haben, authentisch sein zu dürfen. Ja. Ne? Und damit ist eben verbunden, dass wir uns verletzlich in Anführungszeichen zeigen, dass wir unsere Gefühle offenlegen und uns nicht hinter solchen Rollenbildern verstecken oder darunter leiden, dass wir versuchen, sie anzunehmen.
Ich habe diese Woche übrigens doch geweint, jetzt gerade.
Jetzt gerade? Ja. Oh, während einer Folge.
Jetzt
das ist eine Premiere.
Das ist auch sehr topical, ne? Männer, die weinen. Jetzt live.
Genau, jetzt live. Aber wie schön. Wie schön, dass wir da so tief gegraben haben, dass es eine Reaktion ausgelöst hat. Ich werte das als Erfolg und als Zeichen von Authentizität.
Das auf jeden Fall, ja.
Das ist doch wunderbar. Das auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dir geht es deshalb nicht schlechter, sondern es war ein lösendes Weinen.
Es ist halt wirklich einfach diese Konfrontation damit, dass man sieht, wo man selber auch einfach versucht hat, sich mit Gewalt irgendwo reinzubiegen. Und wie viel Schaden man so insgesamt ausgelöst hat, bei sich selber, beim Umfeld, weiß ich nicht, ja. Ja. Und dass man feststellt, scheiße, damit muss ich jetzt mein Leben lang leben, mit all diesem Kack, den ich gemacht habe, nur weil ich gerne so sein wollte, wie ich nicht bin. Und das macht einfach traurig.
Ja, wie vielen mag es so gehen und wie lange wollen wir das noch weitermachen? Wir machen diesen Podcast dafür, auch unter anderem.
Ja.
Damit das nicht mehr so ist. Und um auch wieder den Bogen zu spannen, wir sind ja beide angstkrank. Oh ja. Und ein Grund, dass ich jahrelang auch, denke ich, versucht habe, Rollenbildern zu entsprechen, war, dass ich ansonsten eben Angst hatte. Wenn ich nicht diese Rollenbilder erfüllen kann, wer bin ich denn dann? Ja. Und das löst Unsicherheit aus und das löst Angst aus. Und meine erste Panikattacke hatte ich auch, als ein Teil meiner Identität wegbrach und ich eben nicht mehr der Orchester-Konsti sein konnte, weil das Orchester gab es nicht mehr. Dann habe ich eine Panikattacke gehabt. Also man sieht, wie krass das alles miteinander verknüpft ist. Wir haben diesen Podcast ursprünglich jetzt nicht unbedingt angefangen, um nur über toxische Maskulinität zu sprechen. Das war auch immer so ein Punkt davon, aber wir sehen einfach mit jeder Folge, wie stark das mit allem zusammenhängt und wie das so mit die Wurzel allen Übels ist. Also die Wurzel allen Übels ist das Patriarchat, logischerweise, aber davon ausgehend ist eben, um das aufrechtzuerhalten, brauchst du eben toxische Maskulinität. Das vielleicht auch. Ja, vielleicht gibt es auch mehrere. Vielleicht ist das so ein Multiwurzelbaum, den es zu fällen gilt. Aber wir sehen, wie stark das einfach mit allem verknüpft ist. Und je spezifischer wir das aufschlüsseln, desto deutlicher wird es und desto verständlicher wird es vielleicht. Ja, trotzdem wollen wir es mit dieser Folge erstmal dabei belassen. Wir entfernen uns ein bisschen von dem Rollenbildmann in toxischer Hinsicht und gehen nochmal zum allertoxischsten. Wir haben uns vorgenommen, dass wir eine Folge zu Incels machen wollen.
Oh ja.
Ob das jetzt nächste Woche passiert oder in zwei Wochen, wissen wir noch nicht genau. Aber da sehen wir mal, was für fatalistisch negative Auswirkungen unsichere Männlichkeit und schlechte Rollenbilder und Ansprüche an sich selbst haben kann, wo das hinführen kann. Ja, wo wir uns auch rausnehmen können, zum Glück.
Gott sei Dank.
War keiner von uns jemals Incel. Nein. Aber wie gefährlich das letztendlich auch werden kann, vor allem für Frauen, das sehen wir dann noch in der Zukunft. Für heute bedanken wir uns erstmal, falls ihr das bis zum Ende mitgemacht habt, für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Meta Divine mit der dann 20. Folge. Kann das sein?
Ja, ist uns was Schönes einfallen lassen.
Ein Fünftel Hundertstel.
Ein Fünftel Hundertstel, ja, schön.
Genau, ja, bis dahin bleibt gesund, bleibt munter, so gut es in diesen Zeiten möglich ist. Fühlt euch geliebt von uns und lieb gehabt. Und danke für eure Treue. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Lieber. Tschüss.